Unser Zeitgenosse heißt heute Rolf Ricke. Rolf Ricke war Galerist und ist Kunstsammler. 1963 hat er seine erste Galerie in Kassel eröffnet und 2004 hat er seine letzte Galerie in Köln geschlossen. Anschließend, ich glaube, das war 2006, hat er seine Sammlung verkauft und ist von Köln nach Berlin gezogen. Herr Ricke, bevor wir dieses weite Feld der Kunst, beziehungsweise das muss man sagen, der Gegenwartskunst aufsuchen, lassen Sie uns über Musik sprechen. Das Vorgespräch zu unserem heutigen Studiotermin fand gestern in der Konzertpause statt, im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Da spielten Yuya Wang, Andreas Ottensamer und Daishin Kashimoto. Haben Sie dann Abonnement oder sind Sie gezielt in dieses Konzert gegangen, Herr Ricke?
Ich bin gezielt in dieses Konzert gegangen, weil ich Yuya Wang unbedingt hören wollte. Ich habe sie schon einmal gehört und sie ist eine sensationelle Pianistin. Und dann gab es eine große Überraschung, dass aus dem Klavierabend ein richtiger Kammermusikabend wurde. Endlich mal mit einem Programm, was nicht durchgeleiert ist, sondern mit Stravinsky, Bartok und so weiter. Und das war eine ganz großartige Geschichte. Musik spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben. Schon 1946 sah ich mit meinem Vater in Kassel die erste Oper Aida, die mich fasziniert hat. Allein die Geschichte, es gab ja, das Theater war kaputt, es gab ein anderes Theater und das Orchester saß auf der gleichen Ebene wie wir. Und also ich habe gedacht, ich bin wirklich in einer anderen Welt. Und das wurde dann ein ganz wichtiger Weg, der genauso wichtig, fast genauso wichtig wurde wie der Weg der Kunst. Also ich habe beides gemacht und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, wenn man verschiedene Interessen verbinden kann, damit man nicht so ein Läufer innerhalb der eigenen Szene wird und dann die Augen nicht mehr auf hat für irgendwelche Veränderungen oder anderen Dinge, die es gibt.
Meine nächste Frage geht nochmal auf die Musik. Sie haben das jetzt schon angedeutet, mit Ihrem Vater sind Sie in der AIDA 46 in Kassel. Sie haben Musikalienhändler gelernt.
Ich bin Musikalienhändler von Beruf, nachdem ich alle möglichen Schulen hinter mich gebracht hatte. Im Musikhaus Lederer in Kassel, habe da unglaublich wichtige Erfahrungen machen können. Zum Beispiel, das möchte ich schon ansagen, eine Wagnerianerin war die Chefin, Vorsitzende des Wagnerverbandes. Eines Tages kommt ein Verkäufer der Firma Philips und offeriert eine Schallplatte Vivaldi Doppelkonzerte mit Isaac Stern und David Oistrakh und Eugene Ormandy als Dirigent. Und meine Lehrfrau sagt tatsächlich zu diesem Mann, ich habe ihn schon mal gesagt, ich möchte keine Platten mit jüdischen Interpreten haben. Das war 1953. Ich denke, ich falle um. Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Das fand ich also schier unglaublich. Und das hat mich auch dann wiederum geschärft, auf solche Dinge weiter zu achten. Ich war dann sehr ehrgeizig und habe dann nach 3 Jahren Lehrzeit schon ein Jobangebot bekommen für die Deutsche Philips Schallplattenabteilung, mich um die Schallplatten zu kümmern, um mein Ziel zu der damaligen Zeit, nachdem ich einmal Dirigent werden wollte und das nicht geschafft habe, wollte ich unbedingt in der Schallplattenindustrie tätig werden und wollte dann Produktionen machen. Und zu der damaligen Zeit gab es so einige wichtige Interpreten, die für mich ganz besonders wichtig waren, wie Leonard Bernstein und dann auch Glenn Gould zum Beispiel und die ganzen Immigranten, Bruno Walter, also ich möchte die jetzt nicht alle aufzählen. Jedenfalls bin ich dann auch nach Hamburg gekommen und habe dann einen Bezirk übernommen und habe dann Schallplatten verkauft bis nach Bad Hersfeld, also in die tiefste Provinz, und habe mich sehr stark für die klassische Musik interessiert. Das brachte mir dann die Möglichkeit ein, in die Hauptverwaltung nach Hamburg zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte. Denn ich hatte zwischendurch sehr viele Vorschläge gemacht, wie man andere Covers macht und wie man das anders macht. Und just in dem Moment wurde der Vertrag der amerikanischen Columbia mit Philips nicht mehr erneuert. Und dann bin ich mit der CBS, die dann ausscherte bei Philips, zu CBS gegangen und habe dann in Deutschland, in Frankfurt, die CBS in Deutschland eingeführt, die Deutsche Columbia.
Also Sie haben eine richtig kleine Karriere in der Plattenindustrie gemacht, allerdings auf dem Vertriebsweg sozusagen.
Auf dem Vertriebsweg, das sollte natürlich dann in künstlerischer Seite, da wollte ich eigentlich hin. Aber just in dem Moment kommt die Documenta dazu, schon 55.
Also Sie wären heute wahrscheinlich wohlbestallter und pensionierter, naja, sagen wir mal Musikmanager in der Plattenindustrie gewesen, wenn 1955 als Anhängsel zur Bundesgartenschau in Kassel es nicht die Documenta gegeben hätte.
Ja, und das war meine erste Begegnung mit bildender Kunst überhaupt. Ich möchte dann doch schon mal darauf hinweisen, dass 1955 ist dann nicht nur lange her, sondern ein Land nahezu abgeschnitten von der Entwicklung der Welt. Und da gibt es einen verrückten, im positiven Sinne Mann, Professor Bode, der gesagt hat, wir müssen jetzt Deutschland zeigen, was sie verloren haben und was in der Zwischenzeit passiert ist. Und dann habe ich die Documenta gesehen und bin dann in jeder freien Minute dahin gegangen, habe eigentlich überhaupt nichts verstanden oder ganz wenig verstanden, haben mir noch einen Katalog besorgt, den es damals gab, so einen Handkatalog ohne Bilder, und habe überall Kommentare zu den Bildern hingeschrieben, die ich so intuitiv mochte. Und den habe ich heute noch, und das ist schon interessant, was ich da reingeschrieben habe. Und daraus ist dann einfach eine gewisse Kenntnis und Neugierde entstanden. Und diese Neugierde habe ich dann dadurch befriedigen können, dass ich dann hier und da durch den Job bei Philips, da hatte ich ein Auto, mal nach Köln gefahren bin oder hier und da hingefahren bin und habe mir Museen angeguckt, Ausstellungen angeguckt. Ich möchte erwähnen diese unglaubliche Ausstellung in Düsseldorf, Jackson Pollock, die mich umgehauen hat und die wirklich meinen Weg dann bis zum Schluss bewegt hat. Also dieser amerikanische Expressionismus war dann die Zündung eigentlich für meinen Weg.
Was ich interessant finde, ist, der junge Rolf Ricke, der damals 21 Jahre alt war, wenn ich das richtig gerechnet habe, in Wikipedia steht 9. Juni 1934.
Richtig.
Gut, der 21-jährige Ricke geht in eine Ausstellung und eben hat das gesagt, er versteht eigentlich nichts, aber er ist fasziniert. Das widerspricht doch, pardon, jeder Kunstpädagogik, die Ihnen heute erzählt, man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Also meistens noch ein bisschen unter das Niveau gehen, das der potenzielle Besucher hat. Wie ist das möglich?
Also einmal habe ich in der Zwischenzeit in meinem Leben gelernt, dass das Niveau hoch sein muss und man nicht auf das Niveau einer bestimmten Schicht, die man als Tourist oder wie auch immer haben will oder vermeintlich belehren möchte, wie bildende Kunst funktioniert, sondern ich meine, man muss immer hochgucken. Ich erinnere mich in dieser Zeit im Volkwang-Museum in Essen zum ersten Mal gewesen zu sein und unglaubliche Bilder gesehen habe und ich gesagt habe, das ist ja grandios, das Einzige, was nicht stimmt, sind die Rahmen um diese Bilder. Man sollte diese Rahmen wegwerfen. Und dann kann das Bild leben und arbeiten. Und ich denke, man muss ein Bild erfassen, auch mit dem Bauch erfassen und mit dem Kopf erfassen, damit man einen Dialog mit dieser Kunst anfängt. Wenn man jedem erzählt, wie das und jenes zusammenhängt, glaube ich nicht, dass da groß was hängen bleibt.
Also ein Rahmen ist aber auch ein Gerät, was ein Bild schützt.
Ja, das ist nicht nur, aber wir haben das ja auch bei Beuys und immer wieder neu erlebt, man tötet auch das Bild. Ich glaube, dass damals die Kunstgeschichte, also ich weiß, was ich sage, gerne getötet hat, um es zu besitzen, um es zu definieren und zu erklären. Stellen Sie sich mal vor, oder man stellt sich vor, ein Bild, ein Großbild von Monet, hat einen wahnsinnigen Goldrahmen. Wo fließt denn der Fluss hin, der da drauf ist? Oder wo gehen denn die Wolken? Das geht ja gar nicht.
Am Bildrand ist der Fluss sowieso zu Ende. Gut, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen. Finde ich sehr spannend. Das gerahmte Bild, was zu einer Zeit, wo im Salon an einer Wand, weiß ich nicht, 50 oder 30 Bilder hängen, auch sein mussten. Aber Sie kommen möglicherweise aus einer Zeit, wo eine weiße Wand ist und da hängt ein einziger Pollock.
Ja, nein, das war auch schon damals voller. Aber die Bilder von Pollock waren halt größer und hatten keine Rahmen. Das heißt also, ich will das jetzt nicht nur am Rahmen festmachen. Das ist dann eine Erfahrung, die ich später gemacht habe. Aber die mich dann auch davon abgehalten hat, mich weiter mit solchen Dingen zu beschäftigen. Diese große Freiheit, ich habe das als eine ungeheure Freiheit bei Pollock empfunden. Ich kann aber auch Franz Klein nennen oder ich kann auch Barnett Hume nennen. Sagen wir mal diese Zeit, wo die Linie, die Atmungslinie bei Barnett Hume immer weitergeht. Also ich habe empfunden, man muss atmen, wenn man diese Bilder sieht und es ist eine absolute Freiheit und man taucht auch ein in ein Phänomen, ein wahnsinniges Phänomen, was eigentlich in vielen Dingen auch unbeschreibbar ist. Es ist eine Aura von unglaublichem Erlebnis.
Also das ist eine Zeit, wo die Bilder ihre Rahmen abwerfen. In der Zeit entdecken sie die Documenta, sie entdecken die Kunst. 59 kommt die zweite Documenta und 64 kommt die dritte Documenta. Und da waren sie bereits Galerist. Irgendwann haben sie den Musikalienhandel bzw. die Schallplattenindustrie über Bord geworfen.
Ja, ich habe meinen Beruf bei Philips noch benutzt dafür, meine Freiheit hatte ich nie, aber an Wochenenden, mich zu informieren. Es gibt dann noch die Situation, dass ich gerne auch Kunst besitzen wollte. Das ist jetzt ein ganz entscheidender Moment, dass man das nicht nur ansieht, und das habe ich immer wieder allen Leuten gesagt, ihr müsst es besitzen, um es zu Hause letztlich geistig auch vielleicht zu verstehen. Dann wollte ich Grafik sammeln. Da gab es eine Abendgalerie und dann habe ich da auch Grafik gekauft und habe die dann abbezahlt. Also da kostet, also Poliakow und Soulage und Hartung waren damals die Leute, die mich interessiert haben. Und dann habe ich das gekauft. Ich habe dabei war auch eine Giacometti-Zeichnung für 200 Mark. Das habe ich mir mal aufgeschrieben. Dann war aber diese Galerie weg und dann kam bei mir der Wunsch, mein Gott, was machst du jetzt? Du kannst nicht immer nach Köln fahren. Also habe ich mich entschlossen, eine Galerie zu eröffnen, weil ich aber keine Möglichkeit hatte, aufgrund meines Berufes, der mir sehr viel Geld bei Philips eingebracht hatte. Wir hatten nämlich damals unglaubliche Hits wie Mac the Knife mit Louis Armstrong zum Beispiel, River Quay March und da war ich, da konnte ich meine Galerie nicht so machen und musste das also in einer Galerie, in einer Buchhandlung machen. Und der Buchhändler Hühn war so nett und hat mir ein Hinsatzzimmer gegeben. Und dann habe ich da die erste Ausstellung war von A bis Savuki. Und dann habe ich das da gemacht. Es war eine schöne Öffnung, verkauft wurde nichts. Da habe ich gesagt, so geht das auch nicht. Und dann hat mir der Direktor der Hessischen Brandversicherungsgesellschaft seine Kellerräume in seinem Bürogebäude in der Kölnischen Straße angeboten. 7 Räume, über 200 Quadratmeter hatte ich zur Verfügung. Und da hatte ich ein Paradies vor mir, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe alles selbst hergerichtet an Wochenenden. Ich habe das alles selbst gemacht. Das war der Start meiner Galerie. Ich habe dann gekündigt, stand auf dem Standpunkt, du musst dich jetzt entscheiden. Gehst du in die Schallplattenindustrie oder gehst du in die Kunstwelt? Hat mich die Kunstwelt mehr interessiert, weil sie auch lebendiger war, weil sie mit lebendigen Leuten zu tun hat und nicht mit toten Komponisten. Und das war für mich dann schon eine große Entscheidung. Also die ersten Begegnungen mit bildenden Künstlern waren sensationell, muss ich sagen. Sie sind freigeistig, sie sind tolerant gewesen, vermitteln eine Freiheit, eine unglaubliche neue Räume eigentlich. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das ist der richtige Weg. Dann kommt noch eine interessante Geschichte dazu. Auf der Documenta, die ich dann täglich jeden Tag besuchte, wann immer sie war, wurde, ich glaube 1964 hatte Ernst Wilhelm Ney 3 große Bilder gemalt für einen ganz bestimmten Raum, den Herr Bode dafür eingerichtet hatte. Und am Tag vor der Documenta, am Abend vor der Documenta war ich da und habe mir das angeschaut, kommt der Professor Bode dabei und sieht auf dem Boden die falsche Farbe. Und dann, das war ein kleiner Mann und dann hat er eine Baskenmütze auf und dann kriegt er einen Wutanfall, wirft seine Mütze auf die Erde und sagt zu dem Malermeister, das ist die Farbe und das habe ich gemacht und jetzt wird das neu gemacht, egal wie spät es ist. Das hat mir sehr geholfen eigentlich und das hat mich sehr beeindruckt, dass man sich durchzusetzen hat und dass es keine Kompromisse geben darf und kann. Das hat sich dann später variiert, wiederholt mit Dirigenten, mit Musikern, mit bildenden Künstlern, mit Richard Serra, wie das dann so geht. Und das sind alles so Erfahrungen, die für mich dann wichtig waren. Denn ich möchte noch dazu sagen, ich habe ja keine Lehrstunde irgendeiner Galerie gehabt. Ich habe alles mir selber angeeignet und habe das alles abgeguckt und angeeignet und umgesetzt.
Naja, Sie haben Vertrieb gelernt. Sie wussten, was Buchführung ist, doppelte Buchführung oder sowas. Das ist als Voraussetzung, um einen Laden aufzumachen, pardon, eine Galerie, wenn ich das so salopp sagen darf, gar nicht schlecht.
Ja, das sind dann doch verschiedene Dinge. Die Frage der Beschäftigung mit Kunst als faszinierendes Element und die Rechnungserstellung, also solche Dinge. Da habe ich mich eigentlich gar nicht so drum gekümmert. Ich hatte noch ein bisschen Geld von meiner CBS-Zeit, als zum Beispiel die Geschichte, dass ich 1964 sehr viel Besuch hatte in der Galerie, als die Documenta war und ich da sehr, sehr viel verkauft habe. Aber verkauft habe ich immer noch Grafik oder Zeichnungen, die ich geborgt hatte von anderen Galerien. Und da kriegt man, was ich alles nicht so richtig wusste, einen kleinen Rabatt. Und dann habe ich gedacht, hinterher war die Kasse voll. Dann habe ich gedacht, oh, das ist ja wunderbar, es gehört mir alles. Da gehörte mir eigentlich kaum was von. Wenn man 10-15% Rabatt bekommt, dann kann man davon überhaupt gar nichts machen eigentlich. Und dann habe ich diese Ausstellung von Apple gemacht und habe nichts verkauft. Und dann kam das bittere Ende. Und dann habe ich gesagt, so kann das nicht weitergehen. Hatte aber bereits gekündigt bei CBS. Also habe ich mir ein Auto gekauft und bin ab Januar 1965 bis Dezember 65 300 Tage mit dem Auto als Verkäufer für Kunst mit Grafik und Multiples von Schleswig-Holstein bis nach Lörrach gefahren.
Klasse, der Kunsthändler als fliegender Händler, als Vertreter, als, pardon, Hausierer.
Richtig.
Betteln und Hausieren verboten, stand früher noch an den Türen, kennt man heute gar nicht mehr.
Ja.
Herr Ricke, Sie sind 1965 erstmals nach Amerika gefahren. Sie haben jetzt so Namen wie Poljakow, interessant, Karel Appel. Wusste ich nicht, dass Sie in Ihrer Galerie auch mal eine Rolle gespielt haben, aber Sie sind nach Amerika gefahren und die Vermittlungsarbeit Europa, Amerika oder Deutschland, New York, das hat Ihre Galerie immer ausgezeichnet. 65 sind Sie in New York. Was passiert da?
Also ich muss noch sagen, dass ein Sammler, der mich 64 besucht hat in der Galerie, in der sehr viel Grafik gekauft hat, ein Sammler aus Moers im Ruhrgebiet,
Edzold, ja,
der wohl nicht mehr reisen konnte und der im Museum Krefeld Grafik gesehen hat, die es bei uns nirgendwo gab, Popgrafik. Und dann hat er, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, aber ein sehr forscher Mann, was mir hinterher sehr gut getan hat. Der rief mich an im Dezember 1964. Sie müssen sofort hierher kommen oder etwas früher. Sie müssen sofort hierher kommen nach Krefeld. Ich muss Ihnen was zeigen. Hat mich dann in das Haus Lange in Krefeld gebracht. Und da sah ich dann Twombly und Rosenquist und Wesselmann und so weiter und so fort. Grafik. Und hatte gesagt, das müssen Sie mir besorgen für meine Sammlung. Und also habe ich gesagt, okay. Und dann nach 10 Tagen rief er mich an und sagt, okay, jetzt geht's los. Sie müssen dahin. Ich gebe Ihnen Schecks mit. Da können Sie kaufen, was Sie wollen. Sie verdienen kein Geld daran. Sehen Sie, was Sie machen. Und dann bin ich im Januar 1965 mit Pan American nach New York geflogen, ohne große englische Kenntnisse. Und fühlte mich auf der einen Seite ganz toll und auf der anderen Seite ein bisschen allein. Und fand am Kennedy-Flughafen in New York einen großen Call da hängen, der mir sagt, ach, es ist ja genauso wie bei uns. Also das hat mir den Eintritt gegeben. Und dann bin ich in New York gewesen 5 Tage und habe am Eröffnungsabend habe erstmal im Telefonbuch nachgeguckt, in einem ganz dunklen, finsteren Hotel am Broadway, ob die Künstler auch alle da wohnen in New York. Denn ich habe ich alle gefunden im Telefonbuch, damals gab es das noch. Bin dann am Broadway spazieren gegangen, fand einen Schallplattenladen, bin da reingegangen, habe eine Schallplatte gefunden, dirigiert von Jellybean Dacke, den ich wahnsinnig schätzte, denn ich habe eine ganze Menge Konzerte von ihm gehört live und da war ich schon mal glücklich und ich fand mich zu Hause. Also ich fühlte mich sofort zu Hause, bin dann am nächsten Morgen zum, konnte mich nicht rasieren wegen der verschiedenen Strömungen des Stroms.
Bin zu Sie einem, hatten keinen Adapter für den
Adapter, das kannte man damals eigentlich gar nicht, keiner fuhr eigentlich dahin, flog dahin. Und dann bin ich zum Friseur gegangen und hat er mich rasiert und hat mich eingepudert und dann eingeölt und eingesprüht. Es war einfach toll. Und dann sagte der nur zu mir, you are ready for the day. Und dann bin ich los zum Museum of Modern Art und habe da angeklopft und dann bin ich gleich zum Direktor gekommen, Peter Selz, ein ehemaliger deutscher Bürger. Und dem habe ich alles erzählt, was ich wollte und auf deutscher Sprache. Und der hat mir gesagt, ja, das ist in West Islip. Da kann ich Ihnen jetzt zeigen, wie ich da hinkomme. Dann hat er mir erzählt, wie ich da hinkomme. Und dann habe ich das am nächsten Morgen gemacht und bin dann mit der Eisenbahn dorthin gefahren, nach West Islip. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich richtig im Westen. Dabei ist das eben lächerlich, einfach nur eine Stunde weg von New York. Und dann war ich bei dieser Familie Tanja Grossmann, eine Russin, die in Dresden gelebt hat und auch 1933 emigrierte und die mich da aufgenommen hat. Ich möchte schon sagen.
Und die machten Künstlergrafik.
Die machten Grafik. Das war ein großes Grafikstudio. Und da sind die ersten Lithografien und Grafiken von Jasper Johns entstanden, von Robert Rauschenberg entstanden, von James Rosenquist entstanden und dann Barney Duman. Ich hatte von dem Sammler $4,000 in Reiseschecks bei mir und diese $4,000 habe ich ausgegeben und habe da eingekauft, habe mir noch einen Exklusivhandel für Deutschland eingeholt habe da Jasper Jones kennengelernt. Der hat mich da mit seinem Auto nach 2 Tagen, nachdem ich da eine Nacht geschlafen habe, mit nach New York genommen. Wir sind in einen Jazzclub gegangen am Broadway. Das gab es auch noch mit den ganz tollen Jazzgrößen. Daraus entwickelte sich eine interessante Begegnung mit Jasper Jones. Und dann habe ich da ein paar Galerien noch gesehen in dieser kurzen Zeit. Ich möchte nur erwähnen, die Cornbury-Galerie mit Dan Flavin. Eine umwerfende Erfahrung. Da stockt mir heute noch der Atem. Dieser Raum aus Licht letztlich, wo das Licht die Materie wird und das Material wird. Und eine hinreißende Pop-Ausstellung bei Paul Bianchini, The Supermarket. Andere Dinge habe ich gesehen, so dass ich also mit den Händlern, in diesem Falle Paul Bianchini, sofort einig wurde, die Künstler, die er so hat in der Galerie, in Deutschland zu vertreten. Und das war also, um es jetzt mal so kurz zu sagen, der Anfang meiner amerikanischen Reise und auch ein bisschen der Abschied der europäischen Reise.
Also der Ricke fährt nach USA und kommt neugeboren wieder zurück.
Ja, kriegt noch zwischendurch nach der Reise einen Nervenzusammenbruch.
Er kommt nicht nur frisch rasiert, sondern auch, pardon, wie war das mit dem Nervenzusammenbruch?
Ja, ich kam zurück aus New York und war so fertig von den Eindrücken. Ich habe in Taxen gesessen, habe hinten rausgeguckt, diese Häuser, alles. Ich meine Kassel, Kassel ist schon weit weg von allem, muss ich sagen.
Und da Zonenrandgebiet.
Ja, Zonenrandgebiet. Und da komme ich dann zurück und dann war ich so nervlich, so kaputt und fertig, dass ich nicht mal mehr eine Tasse Kaffee halten konnte, fing an zu heulen, 2 Tage und war außer Gefecht. Und dann bin ich aufgestanden wie so ein Dullerdopp und dann war wieder alles gut. Und dann ging es weiter und dann bin ich, dann in der Zwischenzeit ist die Grafik angekommen in Moers und dann ist eine Abrechnung gemacht worden und dann hat der Herr Etzel gesagt, das ist hervorragend, was Sie gemacht haben, das ist ganz perfekt, ich danke Ihnen sehr, so, jetzt können Sie eine Ausstellung machen und ich gebe Ihnen auch ein paar Sachen zum Verkauf. Und das habe ich dann gemacht und dann hat der Karl-Oskar Blase aus Kassel mir einen kleinen Katalog gemacht und dann war das die erste Pop-Art-Grafikausstellung überhaupt. Und da habe ich eine ganze Menge Leute anziehen können, auch von außerhalb, die dann Grafik gekauft haben und von da an ging das Geschäft schon ein bisschen besser.
Pop-Art haben Sie damals gemacht, aber für Pop-Art sind Sie eigentlich nicht berühmt geworden, obwohl Sie haben immer Mel Ramos gezeigt.
Ich bin heute noch ein großer Fan von der Pop-Art. Ich finde Roy Lichtenstein, Rosenquist, jetzt kürzlich die große Ausstellung in Köln, ich fand das einfach umwerfend. Da ist etwas drin in der Pop-Art, was ich erstmal überhaupt nicht in der europäischen Kunst fand, aber auch ein gewisser Prozess ist ablesbar für mich und eine Ablesbarkeit der Realität, in der wir leben. Also die Kunst, die sich nicht im stillen Stübchen entwickelt, sondern die sich mit der Umwelt und mit uns, mit der Gesellschaft verbindet oder abhandelt.
Also Ricke zeigt erstmals Richard Serra in Europa in einer Einzelausstellung. Das ist eine Leistung und mit ihrer Galerie verbinden sich so Namen wie Bill Bollinger, die zeitweilig auch mal untergetaucht sind, aber jetzt irgendwann wiederentdeckt wurden. Oder Gary Kühn und später sind sie auch der Mann für Donald Judd gewesen. Das sind so ihre Figuren, das sind aber Puristen. 67 gehen sie von Kassel nach Köln und 67 war ein allgemein wichtiges Datum. 67 war der erste Kölner Kunstmarkt. Und Sie waren einer der Mitbegründer, was war das, der Verein progressiver
Deutscher Galeristen. Kunsthändler.
Progressiver
Zum Deutsch. Lachen ein bisschen heute.
Herrlich, herrlich.
Ja, herrlich.
Und die gründen den Kölner Kunstmarkt. Was waren das damals, 17 Galerien?
Das waren damals 17 Galerien, wo von Progressivität nicht bei 17 Galerien reden konnte. Also es waren vielleicht 10 oder 8, 9.
Und das war im Foyer des Gürzenich, der in Köln so eine Art behelfsmäßiger Konzertsaal war. Damals hat doch wahrscheinlich schon in der Zeitung gestanden, in den besseren, feineren Feuilletons, das ist der Ausverkauf der Kunst. Jetzt machen die eine Messe, als würden sie Fahrräder oder Autos verkaufen.
Ja, das war vielleicht schon so eine Ahnung. Wir waren eigentlich nicht der Meinung, dass das der Ausverkauf ist, sondern wir waren der Meinung, wir müssen in der Bundesrepublik Deutschland einen Ort finden, einen Ort, als Zentrum, also wir sprechen ja immer von den Zentren Mailand und Turin und New York und London und in Deutschland gab es das nicht. Und das wollten wir eigentlich erreichen. Und das haben wir eigentlich auch erreicht, weil dieser erste Kunstmarkt ja ein riesengroßer Erfolg war. Also wir waren begeistert von diesem Erfolg und das war eigentlich der Grund, dass ich meiner damaligen Frau gesagt habe, ich will nach Köln ziehen, da müssen wir jetzt hin. Und meine Frau sagte, dann ziehe ich nicht mit. Und dann habe ich gesagt, ziehe ich alleine. Also da muss ich hin. Und dann sind wir dann doch gemeinsam dahin gezogen, 68.
Also der Kunstmarkt war auch eine neue Freiheit des Kunstverkaufens. Da hat die Kunst wieder einen Rahmen gesprengt oder einen Rahmen abgeworfen. Spätestens 68 haben sie in Köln eine Galerie. 1969 gibt es in Bern eine legendäre Ausstellung, When Attitudes Become Form, für die Harald Seemann zuständig war. Sie waren an dieser Ausstellung mit einigen Künstlern mitbeteiligt.
Das darf ich noch mal ganz kurz
vorstellen. Also wenn Haltungen Form werden.
Das ist, ja, vielen Dank. Das ist so, durch meine Arbeit mit Sacher und Sonje und Kühn und Richard Artschwager und solchen Künstlern, in meinem Anfangsjahr am Bill Bollinger in Köln. Übrigens, alle drei Wochen habe ich eine neue Ausstellung gemacht und alle drei Wochen kam in der dortigen Zeitung ein Bericht mit einem Trauerrand über diese Ausstellung, die ich gemacht habe, die mir eigentlich noch mehr Mut und Kraft gegeben hat. Und verkauft habe ich nichts. Der erste Sammler, der kam, war der berühmte Sammler Wolfgang Hahn. Der hat dann einen Serra gekauft. Aus dieser Arbeit heraus ist dann, glaube ich, die Geschichte entstanden von Harald Seemann mit der Attitüden-Ausstellung. Richtig. Harald Seemann kam zu mir, die Ausstellung hatte eigentlich einen anderen Titel, nämlich von Sonje, Live in Your Head, und kam zu mir und hat mir das Konzept erzählt und dann bin ich immer sofort dabei, wenn jemand sich für die Kunst interessiert, die ich habe, bin ich sofort, dann schmeiße ich alles andere hin. Und dann haben wir uns ganz toll unterhalten und dann habe ich ihm alle Informationen gegeben, die er brauchte, und mit diesen Informationen ist er dann nach New York gegangen und hat dann die Leute eingeladen. Ich habe ihm geholfen, wo es geht, und dann war ich unglaublich stark präsent auf dieser Attitüden-Ausstellung, die dann wirklich stattfand.
Und das war eine Jahrhundertausstellung. Ich erinnere mich, in einer Biennale in Venedig wurde diese Ausstellung, naja, rekonstruiert oder thematisiert in einem.
Was dann natürlich nicht funktionieren kann.
Ja, aber es war eine spannende Rekonstruktion. Ja. Also so einen Ruf hat diese Ausstellung, dass man sich heute noch unentwegt mit ihr beschäftigt.
Ja. Parallel dazu gab es eine Ausstellung in Amsterdam, Oblose Schruven, wo das wir alle ein bisschen irritiert waren.
Offene Verbindungen.
Harald Seemann, muss das jetzt gerade sein? Und dann auch noch vor meiner Ausstellung, obwohl man damals so relativ großzügig war. Also, ich musste dann für Sacher und Sonje und andere Künstler das Material in Amsterdam besorgen. Sacher hat verlangt, wenn ich nach Europa komme, möchte ich, dass das ganze Blei, was ich brauche, bereits vorhanden ist. Und du machst das. Du lässt das in Köln kaufen und dann muss das nach Bern und nach Amsterdam.
Wobei man dazu sagen muss, das war eine Art von Kunst, die wurde nicht in schweren Kisten von New York nach Bern oder Köln transportiert, sondern die Künstler kamen mit einer Idee, mit einer Haltung, die dann sozusagen Form wurde, und machten das vor Ort.
Das ist richtig. Das hat aber eine kleine Vorgeschichte, denn Gary Kühn, über den wir gesprochen haben, den ich sehr früh kennenlernte,
Der war bei den Attitüden.
Das war der erste Künstler, den ich eingeladen habe, doch zu arbeiten. Das war bisher nicht der Fall, nirgendwo. Und damit habe ich eine Geschichte losgetreten, die dann hinterher von vielen und von mir weiter verfolgt wurde. Also Gary Kühn kam seinerzeit nach Kassel und hat dort mit Hilfe von Arnold Bode in der Hochschule für Bildende Künste einen Raum bekommen. Und dann hat er seine Ausstellung dort gebaut. Und die Skulpturen habe ich dann auf dem Kunstmarkt 1967 ausgestellt. Das hat natürlich Schule gemacht. Das hat auch ein bisschen mit der Attitüden-Ausstellung zu tun gehabt. Denn parallel dazu gab es ja die Arte Povera-Bewegung. Und dann wurden die Leute, die Künstler, eben eingeladen nach Bern. In diesem Fall erst nach Amsterdam. Und ich kam nach Amsterdam und hatte nun sozusagen den Befehl oder die Order, das alles vorzubereiten. Und suchte eine Neonfabrik und fragte den damaligen Direktor Wim van Beeren, wo gibt es denn hier eine Neonfabrik? Da sagt er, das haben wir hier gar nicht. Da sage ich, das gibt's doch gar nicht. An jedem zweiten Haus hängt eine Neonröhre. Ich bin aus dem Museum raus, habe eine Neonfabrik gefunden und dann konnte da der Sonje arbeiten und dann war das alles okay. Danach haben die bei mir innerhalb von 2 Tagen, hat der Sacher 11 Skulpturen gemacht, der Sonje 4 Riesenskulpturen gemacht, Bollinger, Artschwager, alle haben bei mir in der Galerie gearbeitet. Und dann musste ich mit meinem damaligen Peugeot vollgeladen mit dem Plips von Artschwager und Material nach Bern fahren und habe dann dieses ganze Material nach Bern gebracht, nachdem die Bleiplatten und alles auch schon in Bern war. Und dann kam die Attitüden-Ausstellung. Die Künstler sind vor der Öffnung alle, also meine Künstler sind alle nach Hause gefahren. Und wir waren alle fertig, total fertig mit Nerven. Aber das war grandios. Und aus dieser Geschichte ist eine intensive Arbeit mit Harald Seemann entstanden.
Und man sagt, das heißt, das ist sogar schriftlich, steht das fest, der Ricke hat den Harald Seemann in Kassel lanciert für die Documenta 5, als Kurator der Documenta 5. Das hat Ricke mir auch schon mal erzählt und man sagt dann, naja, wenn das mal alles stimmt, aber wir haben es schriftlich. Er hat es mal in einem kleinen Katalogbüchlein für Sie niedergelegt. Sie rufen in Kassel an und sagen, ich habe einen Mann für die Documenta 5, oder wie war das?
Ja, das ist so gewesen. Durch diese starke Bekanntschaft mit Harald Seemann habe ich dem Dr. Hackenberg in Köln seinerzeit empfohlen, ihn doch einzuladen, um eine wirklich mal interessante Ausstellung in Köln zu machen, nachdem eigentlich alles Wichtige in Düsseldorf stattfand. Und dann ist er eingeladen worden. Ich hatte einen unglaublich guten Kontakt zu Dr. Hackenberg. Es gibt noch eine andere Geschichte, die ich später,
wenn wir Zeit haben. Das war ein legendärer Kulturdezernent
in Köln. Ja, sowas gibt es überhaupt nicht mehr. Gibt es gar nicht mehr. Und der hat ihn eingeladen und dann hat Harald Seemann diese berühmte, inzwischen berühmte Fluxus Happening Ausstellung gemacht, die Riesenskandale hervorgerufen hat. Daraus ist dann verschiedene andere Dinge gewesen. Dann gibt es dann diesen Dr. Hundstein in Kassel, ein guter Freund, der Zahnarzt, der eigentlich viele Fäden in der Hand hatte.
Die graue Eminenz.
Die graue Eminenz mit seinen Freunden, Theater, der hat auch Intendanten bestellt und Generaldirektoren und alle möglichen Dinge. Der hat sich eingemischt in die Documenta und hat mich gefragt, wen würdest du vorstellen, sage ich Harald Seemann. Hat er das weitergegeben und dann wurde Harald Seemann eingeladen. Ich habe ihn dann am Bahnhof in Köln abgeholt. Dann sind wir mit dem Auto nach Kassel gefahren und dann sind wir zu Dr. Hundstein in die Privatwohnung gefahren. Und an diesem Nachmittag, in ein paar Stunden, hat der Kulturdezernent Harald Seemann bestimmt und bestellt als Direktor der nächsten Dokument haben. Harald Seemann war ein Mann der Tat und nicht der Belehrbarkeit und nicht der Erklärung. Und dann hat er die Dokumente gemacht. Ja, dann wissen wir ja, dass es die Jahrhundertausstellung geworden ist.
Also der Seemann sagt in seinem Text über Sie, der Ricke wirkte auf mich wie ein intelligenter Boxer. Das gefällt mir sehr. Mehr Entdecker als Ausbeuter. Also der Mann ist mehr Kurator als Händler. Und die grundsätzliche Frage, wenn man Galerist ist, darf man da auch Sammler sein?
Das ist eine
das ist ja gegenläufig.
Ja, das ist ein Widerspruch.
Denn Sie müssen ja verkaufen, müssen alles aus der Hand geben, in dem Augenblick, wo Sie Sammler sind und sagen, oh, das behalte ich lieber für mich.
Also das ist richtig und das ist auch wirklich ein Problem. Das ist auch ein kleines Problem bei mir geworden hier und da. Ich konnte aber nicht anders, weil ich auch Besitz ergreife von diesen Dingen. Ich habe das ja vorhin schon mal erzählt. Ich muss das um mich haben. Ich brauche das zum Erklärung für mich. Ich muss aus der Kunst heraus verstehen, was das ist. Und da gibt es auch eine interessante Geschichte zu. 1968 kaufte ich bei Richard Serra eine Skulptur. Ich war übrigens der erste außer Donald Judd, der eine Skulptur von Serra gekauft hat und auch immer bezahlt hat. Und das habe ich übrigens immer gemacht. Ins Atelier, ausgesucht, entschieden, bezahlt. Und
denn das sind Realitäten. Wenn man Gelder stehen lässt, die können einem schon schlaflose Nächte machen.
Ja, das ist furchtbar. Und das hat mir dann auch zunächst am Anfang sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Aber dann habe ich diesen Serra mitgebracht. Das ist ein langes Stück, hängt jetzt, glaube ich, im Museum Ludwig in Köln. Und das lag in meinem Schlafzimmer. Ich hatte damals in der Lindenstraße in Köln keine eigene Wohnung, sondern die Wohnung war in der Galerie. Tagsüber war es das Büro, nachts war es das Schlafzimmer. Und da lag auch dieser Serra in dem Schlafzimmer. Und da kommt der Herr Fisser aus Eindhoven und schlendert durch die Galerien und geht natürlich in dieses Schlafzimmer und guckt auf dieses verrostete Stück mit einer Nierenröhre drin und sagt, was ist denn das da? Und da sage ich, ach Herr Fischer, das ist eigentlich gar nichts. Das ist, ich wusste genau, was er wollte. Und ich sagte, das glaube ich nicht, dass bei Ihnen irgendwas rumliegt, was gar nichts ist. Kann ich das mal richtig sehen? Dann habe ich ihm das gezeigt. Und hat er gesagt, okay, das ist, sage ich, das ist von Sarah, aber okay, das kaufe ich jetzt. Habe ich das verkauft. Und das war ein Lehrstück für mich, weil ich nichts verkaufen wollte, was ich behalten wollte. Ich wollte das behalten. Das ist aber schon dieser Widerspruch. Und das Gleiche ist mir passiert in Amsterdam im Stedelijk-Museum mit oblose Schruven. Da hatte ich mir einen neuen Serra gekauft und der war da als Leihgabe. Und dieser neue Serra sollte von Edu de Wilde angekauft werden. Und während der Eröffnung habe ich das abgelehnt. Und dann hat er den Preis verdoppelt und habe ich gesagt, das ist ja ganz falsch. Und dann hat der Serra unglaublichen Ärger mit mir gemacht.
Ja, weil der gerne ins
Die Künstler wollen präsent sein. Aber das habe ich dann nicht gemacht, da bin ich stur geblieben. Habe einen Ärger mit dem Amsterdamer Museum bekommen. Aber dieser Serra hat mir dann hinterher, das ist jetzt im Pompidou, das Leben gerettet, die Galerie gerettet. In den 80er Jahren habe ich für einen Haufen Geld ans Pompidou verkauft, weil ich nicht mehr konnte.
Das ist auch so eine Art Sparkasse, denn das finde ich jetzt interessant. Der Galerist darf eigentlich nicht sammeln, weil er alles, was er sammelt, wieder verkaufen muss. Aber der Galerist muss im Grunde genommen eine Sammlung anlegen als Altersversorgung. Oder gibt es vom Verband progressiver Kunsthändler auch eine kleine Rente?
Ja, da gibt es natürlich gar nichts und das ist genau richtig, was Sie sagen. Man muss eine Sparkasse haben oder etwas zurücklegen. Das war für mich damals noch nicht so bekannt. Ich war allerdings auch nicht groß versichert. Die näheren Zusammenhänge weiß ich jetzt nicht so richtig. Ich weiß nur, dass ich das immer haben musste. Und dass ich oft in New York das erste Stück, was ich gekauft habe, für mich grundsätzlich beiseite gelegt habe. Ich habe es auch gar nicht erst angeboten. Es gab auch nicht dieses Problem, was hängen geblieben ist, das behält man. Oder was unverkäuflich ist, behält man. Sondern ich habe bestimmte Stücke gleich festgelegt und habe gleich gesagt, so wie Eva Hesse zum Beispiel, das gehört mir und das lasse ich da. Das hat mir allerdings sehr viel Kritik eingebracht. Kollege Schmela in Düsseldorf, ein Schwätzer erster Güte zum Teil, hat überall verlauten lassen, der Ricke behält die besten Stücke für sich. Das war natürlich ein echter Kampf, eine Kampfansage.
So kann man die Kundschaft irritieren.
Ja, so kann man die Kundschaft irritieren.
Das Beste behält ja für sich, wir kriegen nur die zweite Garnitur.
Ja. Sie sehen ja auch, ich meine, Sie können ja die Gesellschaft manipulieren, wo Sie nur können. Also das ist ja Wahnsinn. Er hat dann auch gesagt, und wenn er dann Sonnier hat, dann ist das keine Kunst, sondern nur Lepkes an der Wand. So, da hatte ich mein Feld weg. Das hat mich irritiert, hat mich aber auch gestärkt eigentlich in meiner Arbeit, die schon anfing, dass mein bester Freund damals, mein zweitbester Freund in Köln, zu mir gesagt hat, Andy Warhol ist scheiße. Ein vornehmer Mann hat das gesagt, beim Abendessen, den ich dann rausgeschmissen habe. Und so ist mein Weg dann gegangen, der hat mich dann sozusagen stark gemacht eigentlich.
Jetzt bleiben wir mal bei der Altersversorgung. Ihre Galerie haben Sie, das habe ich eingangs schon gesagt, Ihre Galerie haben Sie 2004 geschlossen.
Wenn ich richtig ja, sehe. Ende 2004.
Nach 41 Jahren. Und die Sammlung ist dann 2006 endgültig verkauft
worden. Nein, sie ist schon 2001 verkauft worden. Dr. Griesebach aus Nürnberg.
Da wurde sie zeitweilig gezeigt.
Da wurde sie gezeigt.
Und da hieß es, die Nürnberger kriegen die oder kaufen die.
Ja, genau. Da wurde sie gezeigt in dem neuen Museum als Eröffnungsausstellung. Übrigens mit dem größten Erfolg, den eine Ausstellung hatte. Und aus dieser Ausstellung heraus ist dann, das sind weitere Ausstellungen gekommen. Innsbruck wurde sie dann gezeigt, in St. Gallen wurde sie gezeigt. Und dann gab es eine Idee, ich weiß nicht mal von wem genau, Herr Bitterli in St. Gallen, glaube ich, und Herr Kittelmann, die wohl die Idee und Herr Wespe, man müsste mit dieser Sammlung irgendetwas machen. Was will Herr Dr. Griesebach denn machen? Und keiner wusste, was Herr Dr. Griesebach in Nürnberg machen will. Und dann ist da noch ein Fehler passiert in der Dauerleihgabengeschichte. Nicht von mir, sondern 5 Jahre wurden dann abgemacht. Und daraus sind aber nur 3 Jahre geworden. Also, da ist nie eine Äußerung gekommen. Und dann wurde die in St. Gallen ausgestellt. Und plötzlich wurde die dann, sie wurde dann schon vor der Eröffnung in Nürnberg verkauft. Und das ist dann ein längerer Prozess an eine Investorengruppe. Und später, ich glaube, dann 2006 oder 2005 wurde sie nicht mehr von mir, sondern ich hatte sie verkauft.
Also Sie hatten quasi auch noch einen Zwischenhändler.
Ja, ist sie dann an die Museen verkauft worden Und dann ist sie an die drei Museen gegangen und somit ist die Sammlung jetzt dann unter meiner Bedingung, dass sie nicht veräußert werden kann, das war sowieso meine Bedingung, in drei Sammlungen.
In drei Sammlungen? Warum in drei Museen?
War das waren die drei so Menschen, teuer? Die sich dafür interessiert haben.
Also die ist nach Liechtenstein, nach St. Gallen und Frankfurt gegangen. Ja.
Und die haben immer schon eine gleiche Ästhetik verfolgt und haben sich gut verstanden. Und die haben sich dann zusammengesetzt und haben das dann auseinandergepflückt, was wer bekommt. Und die Verpflichtung war, dass sie zusammenarbeiten. Das ist ein Novum in der Geschichte.
Also ich glaube, in Liechtenstein zu der Kuratorin Meyer-Stoll haben sie ein besonders gutes Verhältnis. Da tauchen gelegentlich Namen aus dem, sage ich mal, Ricke-Fundus, aus dem Dunstkreis von Ricke auf, die jahrelang vergessen waren und plötzlich wieder da sind und wo man sagt, mein Gott, warum haben wir das nicht gesehen? Also ich erinnere mich an Bollinger in Liechtenstein und eine große Gary-Kühn-Retrospektive.
Das ist richtig. Ein richtiger Museumsdirektor arbeitet mit seiner Sammlung auch.
Und mit dem Depot. Das Wichtigste eines Museums ist das Depot.
Ist das Depot. Und da ist dann entstanden, die Frau Meyer-Stoll wurde ja von den drei Museen gebeten, einen Bestandskatalog zu machen. Und aus diesem Bestandskatalog ist dann diese Idee entstanden, wohl bei ihr, den Bill Bollinger auszustellen. Und dann ist der Bill Bollinger da ausgestellt worden in einer großen Form, wie es noch nie war. Der hatte ja schon sehr früh aufgegeben. Und plötzlich entdeckt man in diesen Arbeiten eine unglaubliche Aktualität, eine große Radikalität, eine Beschäftigung mit dem Material, mit dem und der Prozess in der Kunst und das Fließen und alle solche Dinge, grandiose Zeichnungen. Und plötzlich ist das
Er wieder da. Und das war auch ein Riesenerfolg.
Das war ein Riesenerfolg.
Auch in Karlsruhe und irgendwo in Schottland.
Und jetzt ist er also richtig gesettelt und überall in Museen ist er jetzt vertreten. Und bei Gary Kühn war es ebenso. Nicht ganz so stark, weil er schon präsenter war die ganze Zeit, weil er immer ja gearbeitet hat. Aber da ist auch eine grandiose Ausstellung entstanden, die mich insofern auch sehr glücklich macht, weil immer mehr diese Bestätigung meiner Arbeit kommt. Was habe ich früher mal angefangen? Was ist heute davon da? Und diese Bestätigung oder sagen wir mal, diese Gedanken sollte eigentlich jeder mal anwenden. Was machst du eigentlich und warum ist das so und warum nehme ich den und den? Also die Kompromisse, die ich machen musste, habe ich überhaupt keine Kompromisse gemacht. Ich habe sie eigentlich gehasst und ich habe unglaublich viel Recht gehabt. Also wenn ich mir vorstelle, was ich angefangen habe und was nach 10, 20 Jahren oder nach 30 Jahren plötzlich wichtig wird, dann muss ich sagen, also gut, denke ich immer noch.
Das wäre ein schönes Schlusswort. Ich habe noch eine Frage.
Bitte.
Sie waren mal eine Kölner Institution. Irgendwann gehen Sie nach Berlin, wo man sagt, nanu, was ist denn mit dem Ricke los? Warum muss der denn nach Berlin? Köln ist doch, jetzt hätte ich fast gesagt, viel schöner. Sie gehen nach Berlin und in Berlin baut Ricke ein Haus, ein Eigenheim, mitten in Berlin. Man muss dabei sagen, Sie haben, glaube ich, immer zur Miete gewohnt. Also gelegentlich war man bei Ricke eingeladen mit Künstlern und Sammlern auf tollen Partys in der Sammlung Ricke. Und er hat immer zur Miete gewohnt.
Ich habe immer zur Miete gewohnt. Ich habe auch immer meine Galerie zur Miete gehabt. Ich bin in Köln allein in diesen Jahren 9-mal umgezogen. Und dann habe ich die Galerie geschlossen. Und dann habe ich so etwas empfunden, als würde man einen Verwandten oder ein Kind verlieren. Das hat mich in ein großes Loch geworfen. Und dann musste ich verreisen. Dann bin ich verreist. Und dann habe ich gesagt, so, diese Stadt ist jetzt abgegessen. Ich kann hier nichts mehr machen. Ich will hier auch nicht mehr wohnen bleiben. Ich muss jetzt raus.
Und Sie gehen nach Berlin und bauen im jugendlichen Alter von 80 Jahren ein Haus?
Ja, das war ein bisschen verrückt, aber ich musste was machen. Ich wollte hier noch einen Raum, nach dem Vorbild von Günter Umberger, einen Raum für Malerei, wollte ich hier einen Raum machen. Aber ohne finanzielle Dinge, ohne Profit. Und das hat nicht geklappt wegen der Finanzkrise. Und dann musste ich irgendwas machen. Und dann habe ich gedacht, was machst du hier? Kannst du einen großen Serra aufbauen oder so? Und dann fuhr ich an einem Haus vorbei, was mir gefallen hat. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, du, ich glaube, wir müssen ein Haus bauen von diesem Architekt. Wir müssen noch mal jetzt ran. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann haben wir das Haus gebaut und seit 2 Jahren ist fertig. Wieder voll mit Kunst.
Also da ist zu sehen die Sammlung Ricke 2. Und Sie arbeiten auch mit der Akademie der Künste zusammen.
Ja, ich habe
da
dann
ist auch
ein ganzes
eine Ricke-Sammlung.
Archiv. Ja, ich muss sagen, ich habe jeden Zettel, alles aufgehoben. Ich habe ein Riesenarchiv und dieses Archiv sollte eigentlich nach Amerika, da gab es verschiedene Instituten in Amerika, die wollen das Archiv kaufen. Ich habe aber gesagt, Ich bin ein deutscher Händler. Ich habe meine Karriere in Deutschland und New York gemacht. Aber ich denke, die Studenten sollten das hier haben. Ich habe das der Bundesregierung, in diesem Fall Preußisch und Kulturbesitz, geschenkt. Und das wird also sehr stark, wie ich höre, benutzt. Und ich sammle immer noch alle Korrespondenz nach wie vor jeden Tag. Was es so kommt, geht alles dahin.